als wir hier gelandet sind, war dann so das erste Mal das Gefühl, was machen wir jetzt eigentlich? So, also was machen wir denn jetzt? Wir hatten null Ahnung, also wir wussten ja wirklich nichts von Schuhen, aber es war irgendwie trotzdem so eine spannende Aufgabe und eine Herausforderung. Und irgendwie, also einfach direkt hat direkt so eine Leidenschaft entzündet, dass wir gesagt haben, wir brauchen das einfach so. Also wir brauchen das persönlich, aber ne, vielleicht brauchen es ja auch andere. Und vielleicht können wir davon das irgendwie schaffen, davon zu leben. So. Ist einfach, nur wenn da gesagt wurde, das geht so nicht, dann hat er das nicht hören wollen. So, und hat einfach gesagt, das muss gehen. Und wir werden schon einen Weg finden. Und
hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Ich bin Tilman Vorhoff. Schön, dass du diese Woche auch wieder mit dabei bist. Wenn wir gemeinsam uns inspirieren lassen von Menschen, die ihre Ideen in die Umsetzung gebracht haben und einfach angefangen haben und das ein oder andere Mal auch ins kalte Wasser gesprungen sind. Also, weil du auch eine Idee hast und vielleicht schon länger irgendwie damit struggles, diese umzusetzen, dann lohnt es sich auf jeden Fall hier diese Folge oder vielleicht auch eine andere Folge. Kannst du mal bei den Titeln gucken, was am besten gerade zu deiner Situation passt, reinzuhören und dich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Denn klar ist, die besten Ideen fangen auch klein an und fangen halt irgendwo im Kopf an. Und wir haben jeden Tag so viele Ideen und ja, irgendwie sticht dann doch irgendwann mal eine Idee raus, aber dann, wie das im Alltagsleben so passiert, vergeht dann doch wieder direkt ein oder zwei Monate und die Idee ist dann doch wieder so ein bisschen verschwunden. Ich unterhalte mich hier im Podcast sehr gerne mit Menschen, die es geschafft haben, ihre Ideen ja, umzusetzen und versuche herauszufinden, wie sie es geschafft haben oder wie sie auch da rangegangen sind, vor allem am Anfang so in dieses Tun zu kommen und was dann letztendlich auch daraus entstanden ist. Und bei Anna Jona ist es sehr bemerkenswert, denn sie haben mit Wildling, da dreht sich alles um Barfußschuhe, letztendlich schon ein ja, mittelständisches Unternehmen aufgebaut. Wenn du gerade schon mal hier bist in der App, dann folg doch einfach schon mal direkt dem Podcast oder spar dir das für nach der Folge auf, wenn du zum ersten Mal reinhörst und dir erstmal ein Bild machen möchtest. Auch gar kein Problem. Ich bin jetzt neuerdings auch bei TikTok unterwegs, also falls du da auch gerade so ein bisschen dich so durchwischt durch die verschiedenen Videos, dann such einfach mal nach Hashtag Kaltes Wasser Podcast und da findest du auf jeden Fall meinen Account dann. Und genau, da gibt es auch mal so ein paar kleine Bits und Pieces aus den Interviews oder nochmal was zwischendurch drumherum mit ein paar Lip-Syncs und so weiter, wie man es auf TikTok halt so macht. Genau, so viel erstmal dazu. Ich wünsche dir jetzt mal viel Spaß mit diesem Gespräch und vor allem Inspiration. Ja, hallo liebe Anna, schön, dass du heute da bist.
Hallo Tilman, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich mehr über deine Reise und vor allem auch die Entstehung von Wildling, deinem Unternehmen, was du gemeinsam mit deinem Mann Ran gegründet hast, ja, zu sprechen und vor allem auch da mit dem Fokus auf so diese erste Entstehungsphase und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich finde es mal ganz spannend, zunächst ganz am Anfang mal so ein Vergleichsbild zu haben, wo Wildling und ihr heute steht. Denn ich weiß, ihr seid nicht mehr ganz so klein. Also ich glaube, ihr fallt auch gar nicht mehr wirklich in die Kategorie Startup, wenn man sich die MitarbeiterInnenzahlen auch anguckt. Also wo steht ihr heute mit Wildling?
Ja, wir sind tatsächlich sehr schnell gewachsen und auch sehr groß geworden jetzt im Sinne von, wo wollten wir eigentlich hin? Also das war nie der Plan, wirklich ein großes oder ein mittelständisches Unternehmen zu haben. Das sind wir aber geworden. Wir sind so 260 Mitarbeitende heute. Ja, es ist eben viel mehr draus geworden als diese Anfangsidee. Also es ist ein großes Team, damit kommt eine Wahnsinnsherausforderung, eine Wahnsinnsverantwortung, aber auch ein ganz spannendes Feld eben der Unternehmenskultur dazu. Ne, dieses, wie möchten wir eigentlich arbeiten, wie möchten wir miteinander arbeiten, das ist ein ganz großes Beschäftigungsfeld, was natürlich so in der Anfangsidee gar nicht stattgefunden hat. Und es sind auch weitere Möglichkeiten natürlich entstanden, jetzt über diese Anfangsidee hinaus, wie kann man wirklich nachhaltig wirtschaften und können wir mit Ressourcen umgehen, wie können wir Dinge umgestalten, was können wir eigentlich bewegen, so als Team und als Unternehmen. Und das sind, glaube ich, wirklich die ganz spannenden Aufgaben, die wir jetzt haben mittlerweile.
Auf diese ganzen Herausforderungen kommen wir gleich auch noch auf jeden Fall zu sprechen, was es mit sich bringt, wenn man die Idee hat, ja, Schuhe herzustellen, die sich quasi wie barfuß anfühlen. Und deswegen möchte ich einmal aber kurz nochmal die Zeit zurückdrehen und vor den Moment der Gründung sozusagen auch. Was hast du, wo kommst du so her? Was ist dein Background? Was hast du nach deinem Studium erstmal gemacht?
Ja, also eigentlich muss ich vorher anfangen. Was habe ich nach der Schulzeit
Gerne.
Gemacht? Weil da fing es eigentlich an. Ich war eigentlich ein Mensch, der immer sehr, sehr so spontan und intuitiv gehandelt hat. Und mir ist irgendwie aufgefallen, schon in der Schulzeit irgendwie scheinen alle ringsum einen Plan zu haben, was sie denn immer so machen möchten. Und ich hatte diesen Plan nicht. Und mir fiel auch wirklich gar nichts ein. Also was kann man denn machen, wenn die Schule mal vorbei ist? Und mich hat so nicht so richtig angezogen. Und deswegen habe ich so ein bisschen einfach das gemacht, wo ich Vorbilder hatte, nämlich irgendwie Lehramt. Meine beiden Eltern sind Lehrer. Und habe angefangen, in Köln zu studieren, aber auch sofort gemerkt, das reizt mich irgendwie nicht und hatte so ein bisschen die Idee, vielleicht könnte man Journalistin werden. Und habe dann aber durch Zufall eine Mexikanerin kennengelernt, die mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Und dann war ich Feuer und Flamme, irgendwie diese Welt zu entdecken. Also diese Reise da mit 19, das war irgendwie ein wahnsinniger Augenöffner und hat so eine krasse Neugierde einfach entfacht, dass ich danach auch hier nicht mehr zu halten war.
War das dann auch das erste Mal, wo du letztendlich auch aus Deutschland und Europa so ein bisschen dann rausgekommen bist?
Aus Europa definitiv, also ja, aus Europa, ne, so, also das, wir sind vorher auch einfach nicht viel gereist als Familie, wir hatten irgendwie, ne, ich habe 3 Geschwister, wir sind zwar irgendwie immer unterwegs gewesen, aber dann halt nach Holland oder mal in die Schweiz oder so, das heißt, es war, und ich bin auch gar nicht so wahnsinnig gerne gereist, also ich war gerne zu Hause und ich hatte meine Tiere und meine Freunde und dann war das aber so ein Sprung in so eine andere Welt und da war ich einfach, also ich war unglaublich fasziniert irgendwie davon. Und das heißt, ich bin dann immer nur nach Hause zurückgekommen eigentlich, um zu arbeiten, Geld zu verdienen, um dann wieder mir die nächste Reise zu finanzieren. Und das ist,
also war das dann, ist das dann das, was man heute so Work and Travel sozusagen nennt, nur dass du eigentlich zum Worken immer kurz nach Hause gekommen bist?
Ja, das war ja, also ein bisschen auf die Zeiten gucken, also da war zum Beispiel digital ja noch gar nicht so richtig möglich. Also ich hatte eine E-Mail-Adresse dann irgendwann und das war richtig cool, aber dafür musste man auch lange an irgendwelchen Internetcafés anstehen oder den Interneträumen in der Uni, um das überhaupt mal nutzen zu können. Das heißt also, so Arbeiten von unterwegs war schwierig. Also ich habe auch im Ausland gearbeitet, ich habe Praktika gemacht bei einer Zeitung und war in einer Sprachschule und habe Deutsch unterrichtet und solche Dinge, die man dann halt machen kann. Aber in erster Linie habe ich schon dann hier in Deutschland einfach gearbeitet und bin dann immer wieder los und bin so auf Umwegen nach Israel gekommen, weil ich da einfach auch Freunde besucht habe und habe mich total in das Land verliebt und in die Menschen da und habe deswegen dann auch mein Studium quasi da dahin verlegt oder also eigentlich hier abgebrochen und da nochmal neu gestartet. Und das war dann englische Literatur und Nahostgeschichte. Dann schon eher mit dem Ziel zu sagen, okay, ich möchte Journalistin werden, so, und es braucht halt irgendein abgeschlossenes Studium und Geschichtsstudium ist bestimmt gut und Literatur fand ich privat toll. Und deswegen habe ich dann in Tel Aviv studiert.
Und in Israel bist du dann ja auch länger hängen geblieben.
Ja, genau, kann man so sagen. Ja. Also ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich nur für einen jetzt längeren Besuch hingegangen. Ich dachte irgendwie so 3-4 Monate und habe dann schnell gemerkt, dass ich das eigentlich, also dass ich einfach nicht mehr nach Hause möchte, so, und habe das immer weiter verschoben und bin dann kurz nach Hause, um wieder ein neues Visum zu bekommen und so. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann musst du jetzt auch irgendwie was Sinnvolles machen, wenn das länger dauern soll. Und dann habe ich mich eben an der Uni eingeschrieben in Tel Aviv und damit war klar, okay, das sind jetzt mindestens 3 Jahre. Und dann habe ich aber meinen Mann kennengelernt. Also das war dann nochmal deutlich, dass es doch noch länger dauert. Und es sind insgesamt dann 12 Jahre gewesen, die wir da dann auch gelebt haben. Die Kinder sind da geboren und wir sind 2013 dann zurückgezogen hierher.
Wie kam es, dass ihr gesagt habt, okay, wir ziehen zurück nach Deutschland oder wir verlegen unsere Heimat sozusagen wieder zurück nach Deutschland? Weil du hast dich ja wohlgefühlt in Israel.
Ja, ich habe mich total wohlgefühlt da. Und es war tatsächlich so, dass die diese Gedanken eher von Ran ausgegangen sind, also eher von meinem Mann, der so sehr kritisch da in die Zukunft geblickt hat, auch was gesellschaftliche Veränderungen betrifft. Es ist natürlich auch so, dass sich eine Perspektive ändert, wenn man dann Kinder bekommt. Ne? So, also für mich war das auch immer, das war halt irgendwo, hatte das was Spielerisches. Also man sucht sich ein neues Land aus und man ist aber natürlich irgendwo anders auch noch verwurzelt oder ne, hat irgendwie da so einen doppelten Boden irgendwie und kann halt jederzeit abbrechen und dahin zurückgehen. Also gefühlt, finde ich, hat man da immer so eine Hintertür. Und dann ist uns einfach, oder ist mir klar geworden, dass das für die Kinder natürlich gar nicht der Fall ist. Also deren Wurzeln sind ja dann da. Und die nimmt man auch nicht mal so eben wieder mit woanders hin, wenn die sich erstmal da festgepflanzt haben sozusagen. Und da war dann schon nochmal eine andere Perspektive einfach auf Zukunft plötzlich. Und was ist das dann für eine Zukunft? Was ist das für eine Zukunft für die Kinder? Es war auch nicht einfach. Also wir hatten auch da ein Unternehmen, wir hatten ein eigenes Fitnessstudio. Und es war wirtschaftlich enorm schwer. Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Und das war, ne, also einfach, die Lebenshaltungskosten sind so hoch, dass man wirklich, egal wie sehr man sich anstrengt, auch Probleme hat, einfach immer wieder ans Ende des Monats zu kommen. Und das war eine große Belastung und natürlich die politische Situation und ja, einfach die familiäre Situation dadurch, sodass wir das dann entschieden haben.
Okay, das heißt auch so ein bisschen die Suche nach Stabilität hat dann dazu geführt, dass ihr gesagt habt, okay, wir lassen Israel jetzt hinter uns und wir probieren das in Deutschland. Das mit dem Fitnessstudio hast du gerade angesprochen, ihr hattet schon mal, du und dein Lebenspartner Ran, ihr habt schon mal eine gemeinsame Unternehmung gestartet und zwar ein Fitnessstudio. Ich nehme an, weil Ran kommt ja auch aus dem so Sporttherapie und aus der Ecke, dass es daher dann wahrscheinlich auch entstanden ist. Das habt ihr dann ja auch mit dem Umzug nach Deutschland aufgegeben. Wie dann springen wir wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen rein in die Geschichte, wie es dann auch dazu kam, dass ihr angefangen habt mit Wildling und auch die Idee irgendwie euch gekommen ist. Wie kam es jetzt dann letztendlich dazu, dass ihr sozusagen erstmal für euch da gesucht habt oder was versucht habt zu entwickeln mit den Schuhen?
Ja, also es war so ein bisschen typisch, so, also die Entscheidung, dass wir das Land verlassen und erstmal, also es war auch tatsächlich erstmal nur als so übergangsweise irgendwie nach Deutschland ziehen, die haben wir relativ schnell gefällt. Also da war dann auch einfach, ne, stand im Raum, dass die Älteste halt dann im nächsten Jahr in die Schule gehen würde. Mhm. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen Zeit, dass sie sich in der Sprache noch ein bisschen sicherer fühlt. Und dann war irgendwie klar, okay, und ich war schwanger. Und dann war irgendwie klar, okay, so, also nach der Geburt, ja, aber auch nicht zu lang danach, weil dann kommt das nächste Kind irgendwie ins Schulalter. Und dann haben wir innerhalb von einem halben Jahr quasi unser Leben da abgebrochen. Also wir haben das Fitnessstudio verkauft, wir haben unseren Hausstand da irgendwie aufgelöst, 1000 Tiere irgendwo untergebracht, die irgendwie bei uns Zuflucht gefunden hatten. Und wir hatten damit so wahnsinnig viel zu tun. Also wie gesagt, es kam dann auch eine Geburt dazwischen. Und dass wir eigentlich so erst im Flieger dann hierher das Gefühl hatten, so, okay, haben wir an alles gedacht, ist alles irgendwie untergebracht.
Ist der Herd aus.
Wir sind mit einem riesen Auto, das hatte irgendwie Rand von einem Freund ausgeliehen, sind wir zum Flughafen gefahren, so mit Hund irgendwie in so einer, die haben ja so eine riesen Flugbox und Katze und drei Kindern und wahnsinnig viel Gepäck irgendwie. Und als wir hier gelandet sind, war dann so das erste Mal das Gefühl, was machen wir jetzt eigentlich? So, also was machen wir denn jetzt? Mhm. Jetzt haben wir da irgendwie alles abgebrochen und es war jetzt auch nicht so, dass wir, ne, unser Fitnessstudio da irgendwie mit einem krassen Gewinn oder so hätten verkaufen können, sodass man sagt, naja, okay, fürs nächste Jahr ist man safe. Also wir hatten also eine sehr geringe Summe irgendwie, von der wir jetzt mal so kurz irgendwie leben konnten, aber wirklich auch nicht lang.
Und hier dann ein Fitnessstudio wieder aufmachen war jetzt erstmal auch keine Option.
Ja, es war witzigerweise tatsächlich sogar eine Option, dass Ran als Partner hätte einsteigen können in einem Fitnessstudio hier. Aber da stand einfach einiges im Weg. Also unter anderem, dass Ran wirklich so viel Herzblut reingesteckt hatte da in dieses Fitnessstudio in Israel. dass er irgendwie auch ausgebrannt war. Also da hat er auch gesagt, so, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt sozusagen nochmal für diesen Weg nochmal die Energie hernehmen soll gerade. Und wir hatten uns immer ziemlich beneidet gegenseitig. Also er hatte das aus meiner Sicht spannende Leben draußen mit den Erwachsenen. So. Und ich hatte das aus meiner Sicht sehr anstrengende, wenn auch sehr schöne Leben mit den Kleinkindern zu Hause. Also ich habe mich gleichzeitig krass überfordert und unterfordert gefühlt. Es war echt auch eine harte Zeit, so sehr ich diese kleinen Kinder geliebt habe. Aber und Ran hat mich darum immer sehr beneidet, weil er gesagt hat, das ist eigentlich das wahre Leben. So, also wie glücklich du bist, dass du hier und ich habe gesagt, ja, lass uns doch tauschen. Voll, voll cool. Und das heißt, das war halt auch so ein bisschen, dass Ran eigentlich gesagt hat, so, oh, er fände es total cool, wenn er jetzt mal Hausmann sein darf und Papa und dieses, ne, dritte, kleinste Kind irgendwie so richtig bei ihm mit groß werden kann. Ja. Und dann für den zweiten hatte er wirklich sehr wenig Zeit. Und genau, das war dann, also das stand dem so ein bisschen im Weg. Und dann haben wir einfach angefangen, uns umzuschauen, gesagt, was könnten wir denn noch machen? Und da war dann eben diese Erfahrung der Kinder, also dieses, okay, jetzt kommt irgendwie, es wird kühler draußen und was machen wir denn jetzt eigentlich? Und jedes Mal, wenn wir denen irgendwie normale Schuhe anziehen, dann wollen sie die entweder nicht anziehen oder sie laufen ganz komisch auf einmal oder so, also es fühlt sich nicht gut an.
Und ich habe da gerade so ein Bild vor Augen. Es gibt so Videos, wo man, ist jetzt auch keine schöne Sache, aber wo so Hunden irgendwie oder auch Katzen so Socken angezogen werden, da muss ich gerade so dran denken, dass die laufen ja, dann ja auch so ganz, was ist genau das hier?
Ja, genau, also es sah sehr unnatürlich aus auf jeden Fall und ja, also so schön sie die auch teilweise dann fanden oder hatten sich auch selber ausgesucht, flogen die Schuhe dann doch wieder in die Ecke und
ja. Aber also Winter ist dann ja doch zu kalt.
Ja, ich glaube, für die Kinder war es nicht mal wirklich zu kalt. Achso. Die wären auch, also die wollten auch knallhart irgendwie barfuß hier zum Kindergarten laufen, der ist um die Ecke. Aber das hätte uns, glaube ich, das Jugendamt dann doch mal nach Hause geschickt.
Ja.
Ja, und also das war schon auch, dass wir gedacht, es ist auch spannend, ne? Also es ist ein spannendes Produkt. Wir hatten null Ahnung, also wir wussten ja wirklich nichts von Schuhen, aber es war irgendwie trotzdem so eine spannende Aufgabe und eine Herausforderung. Und irgendwie, also einfach direkt hat direkt so eine Leidenschaft entzündet, dass wir gesagt haben, wir brauchen das einfach so. Also wir brauchen das persönlich, aber ne, vielleicht brauchen es ja auch andere. Und vielleicht können wir davon das irgendwie schaffen, davon zu leben. So.
War das so, dass ihr erst gesagt habt, okay, wir versuchen mal irgendwie was dann, weil die Kinder wollen die Schuhe nicht, die es so gibt in Deutschland. Wir gucken mal, ob wir irgendwie Schuhe zusammen schustern sozusagen, die denen gefallen. Oder habt ihr direkt von Anfang an dann auch sehr schnell den Switch gemacht, okay, das wäre auch direkt was, wo man, wo andere dann auch sowas brauchen wahrscheinlich oder wo es genug Leute gäbe, die sowas auch schon länger suchen und nicht finden. Und deswegen, warum nicht direkt das als Unternehmen aufzubauen? Oder war es erstmal Eigenbedarf sozusagen und dann irgendwann kam der Moment, dass man gesagt hat, okay, das könnte jetzt auch ein Unternehmen werden und unser nächstes Projekt sozusagen.
Also wir haben schon, aber das auch teilweise schon in Tel Aviv, wir haben schon Schuhe manipuliert, die es sozusagen da gab. Also indem wir irgendwie alles rausgerupft haben, was da irgendwie drin aus unserer Sicht zu viel war oder teilweise auch mal irgendwie ne, oben was abgeschnitten, sodass irgendwie ein Zeh dann da rausgucken kann oder einfach mehr Platz hat.
Also da hattet ihr schon Erfahrungen gesammelt im Schuhbasteln
also
sozusagen.
Jetzt, sehr begrenzt. Sagen wir so, in einem Businessplan wird das nicht durchgehen als Feldforschung. Aber dadurch eben, dass wir ja wirklich auch ein Einkommen brauchten hier, war das sehr schnell, also haben wir die ersten Prototypen oder die ersten Versuche auch direkt mit, also da quasi parallel dazu schon den Businessplan auch geschrieben. Das war dann sehr schnell auch die Entscheidung, dann machen wir das jetzt richtig.
Und das heißt, parallel war dann jetzt, stand das Thema Jobsuche auch gar nicht mehr auf dem Schirm, weil er direkt von Anfang an gesagt hat, okay, da setzen wir jetzt erstmal alle Energie, die wir haben, drauf rein, Businessplan schreiben, versuchen Finanzierung zu bekommen etc. pp.
Ja, genau. Also das war, wir haben uns kurz umgeschaut, ne? Was können wir hier eigentlich machen? Also wir waren jetzt ein paar hier auf dem Land, Rand sprach kein Deutsch und ich hatte einen Säugling. So. Also die Chancen, jetzt irgendwie eine richtig coole Anstellung irgendwo zu finden, die waren relativ gering. Und wir haben uns dann auch einfach angeschaut, was würde das denn bedeuten, wenn jetzt Ran irgendwo in einem Fitnessstudio jobbt. Oder wenn ich meine, also ich habe in Israel viel auch so freiberuflich Übersetzungen gemacht. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier weitermache? Und das sind dann einfach, das rechnet sich einfach nicht. Also das hätten wir, also dann hätten wir wirklich so viel Zeit da reinstecken müssen, um irgendwie davon leben zu können, dass auch keine Zeit mehr geblieben wäre, sich um eine Gründung zu kümmern. Deswegen war dann schon so eine, also dann auch voll und dann auch, ne, beide und also auch beide schon, weil ich auch gesagt, also ich kann mich auch nicht um eine Gründung kümmern, wenn ich mit den Kindern alleine bin. So, das war eben auch nicht wirklich eine Option. Und deswegen, ja, war es dann ganz oder gar nicht.
Ja, aber da hatte Ran ja auch Lust drauf, auch Zeit mit den Kindern wieder mehr zu verbringen.
Ja, er hatte große Lust darauf, ja. Und, ja.
Genau. Also, aber so ein bisschen passt das ja auch zu deiner vorher auch angesprochenen Spontanität und so immer meiner Intuition folgen, dass ihr dann tatsächlich auch direkt an dieser Idee festgehalten habt und die auch sofort dann auch nach einer kurzen Marktrecherche, was wäre noch so möglich, auch verfolgt habt. Wie sah das dann aus? Ihr habt dann angefangen, einfach die ersten Prototypen mal wahrscheinlich irgendwie zusammen zu schustern. Du hast gesagt, ihr wart jetzt noch nicht ausgebildete Schuster und so weiter. Also wie lange hat das gedauert, bis ihr auch die Wildlingsschuhe, wie sie heute auch hauptsächlich so, ne, aufgebaut sind, mit der Sohle, die ja auch so besonders flexibel ist, dass ihr da das gefunden habt, was dann auch euer Produkt später geworden ist, was sich natürlich über die Zeiten immer weiter entwickelt, aber bis ihr so diesen ersten wirklich funktionalen Prototypen dann hattet.
Also das waren circa 1,5 Jahre.
Okay.
Und wir haben diese Produktentwicklung quasi parallel gemacht dann zum, ne, Businessplan schreiben, bei der Bank einen Kredit einholen, Crowdfunding-Kampagne vorbereiten, ne, schon mal irgendwie Branding und solche Sachen einfach schon mal festzuzurren. Das heißt, es lief parallel und hat viel länger, also das waren jetzt lange 1,5 Jahre gefühlt. Mhm. Und es wäre natürlich viel schneller gegangen, wenn wir da mehr Erfahrung gehabt hätten. Andererseits war halt auch die Tatsache, dass wir keine Erfahrung hatten, hat auch uns ermöglicht, wirklich die Sachen sich sehr frisch anzuschauen. Also teilweise auch sehr naiv, aber ich glaube, daraus entstehen dann auch einfach andere Lösungen. So. Und ich glaube schon, ne, dass das auch so vielleicht das Erfolgsgeheimnis von Wildling ist, dass wir es geschafft haben, einen Schuh zu machen, den man anzieht und denkt, wow, das ist anders. Und das haben wir natürlich nicht alleine gemacht, ne? Also wir haben irgendwie angefangen und dann habe ich als erstes festgestellt, dass, also ich meine, so ein Schuh ist halt ein 3D-Objekt, so, das ist jetzt nicht irgendwie, ne, so zweidimensional und man guckt mal irgendwie hier und da die Form, sondern das ist ja wirklich aufwendig und da ist uns sehr schnell klar geworden, wir können das nicht alleine, so, wir brauchen jetzt, ne, Experten, Expertinnen, die uns helfen dabei, die viel Erfahrung haben auf der einen Seite und gleichzeitig offen genug sind, auch einen anderen Weg zu gehen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, solche Menschen zu finden. Das finde ich nach wie vor auch total spannend. Das brauchen wir auch bei Wildling immer wieder, ne? Menschen, die wirklich total viel Drive und vielleicht auch schon echt viel Erfahrung haben und also wirklich, ne, sehr gut sind in ihrem Bereich und es trotzdem schaffen, offen zu sein für Input von außen. So, das ist, das gibt es sehr, sehr selten. So, und da haben wir sehr viel Glück gehabt damals und unter anderem zum Beispiel einen Schuhdesigner gefunden, der auch ausgewandert war, zufällig auch nach Mexiko und mit dem wir dann online zusammengearbeitet haben. Der ist heute auch Teil unseres Teams, also ist mittlerweile lebt er in Deutschland und ist festes Teil unseres Teams, aber ja, also da haben wir dann per E-Mail, ne, Design-Ideen hin und her geschickt und dann hat er wieder dran gearbeitet und dann haben wir wieder total gespannt und das PDF runtergeladen und gedacht, ah, das ist schon total cool, aber das ist es noch nicht so ganz. Und wir sind zu Messen gegangen und haben einfach Materialien gesucht, mit denen wir arbeiten können. Also wir mussten eigentlich, und das war natürlich die große Herausforderung, wir konnten jetzt nichts nehmen, was fertig ist. Also normalerweise, wenn man, sagen wir mal, es geht einem nur ums Design, in Anführungsstrichen, dann kann man halt auch hingehen zu einem Produzenten und sagen, was hast du denn im Portfolio? Ach ja, das, da hätte ich gerne mit der Sohle und dann irgendwie in der Farbe und kannst du mal. Und dann kümmern die sich um alles andere. Und wir mussten eben die Materialien aus anderen Branchen adaptieren, weil es im Schuhbereich nichts gab, was wir, ne, was wir haben wollten. Mhm. Dann,
zum Beispiel, was war das jetzt dann? Also die Sohle zum Beispiel einfach.
Ja, jetzt zum Beispiel Stoffe, ne? Also Textil, okay. Also mhm. Portugal ist spezialisiert auf Leder, wir wollten aber nicht mit Leder arbeiten.
Ja.
Und alle anderen oder die meisten auch damals, ne, es ändert sich auch viel in so einer Branche, aber damals gab es keine nachhaltigen Materialien in der Schuhbranche. So, das war alles auf minimale Kosten und maximale Leistungsfähigkeit so ungefähr und deswegen, ne, alles irgendwie Plastik oder, also sehr, sehr haltbar und sehr, sehr ungünstig für alles andere. Und deswegen haben wir angefangen zu schauen, wie sind denn früher Arbeitsuniformen hergestellt worden? Also womit rutscht denn ein Dachdecker die ganze Zeit irgendwie die Dächer hoch und runter? Also was hat er denn an den Knien? Das kann doch nicht, ne, das ist ja kein Panzer. Das muss ja flexibel sein und weich sein und sich gut anfühlen auf der Haut und trotzdem total robust und stabil sein. Und dann haben wir eben eine alte Weberei gefunden hier in Deutschland, die diese Arbeitsuniformen herstellt und gesagt, okay, so ein Stoff könnte doch auch in einem Schuh funktionieren. Mhm. Und dann kriegen wir den doch auch. Und das war so der erste Schritt Richtung Nachhaltigkeit aus Biobaumwolle. So, und also so mussten wir halt, haben wir an sehr vielen Stellen quasi, ne, neue Lösungen finden müssen und einfach auch dann sagen müssen, okay, so bis dahin, so das ist so der Mindeststandard, das brauchen wir, damit man auch irgendwann mal anfangen kann. Mhm. Aber genau, die Sohle war dann eine komplette Neuentwicklung und auch was, wo wirklich viele gesagt haben, und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass Ran bei sowas auf beiden Ohren taub ist. ist einfach, nur wenn da gesagt wurde, das geht so nicht, dann hat er das nicht hören wollen. So, und hat einfach gesagt, das muss gehen. Und wir werden schon einen Weg finden. Und hat sich da wirklich auch gegen die ExpertInnen-Meinungen einfach durchgesetzt und gesagt, komm, also wir schaffen das schon. So, und es hat dann wirklich immer zu irgendeiner Lösung auch geführt.
Mhm. Das alles in diesen besagten anderthalb Jahren, bis so dann der erste Prototyp letztendlich dann irgendwie auch gefunden war. Erklärt jetzt auch so ein bisschen, warum das anderthalb Jahre auch so sich gezogen hat, weil man natürlich neue Materialien suchen musste. Erstmal auch die Messen, die kann man jetzt auch nicht einfach bestellen und sagen, ich hätte gerne morgen eine Messe, wo alle möglichen Produzenten auch da sind. Kontakte zu verschiedenen Experten und Expertinnen aufzubauen. Habt ihr in der Zeit dann auch noch parallel irgendwie Teilzeit irgendwo dann auch noch gearbeitet oder wart ihr wirklich dann da schon full all in und saßt quasi beide neben der Familienarbeit sozusagen genau. Auch an dem Projekt?
Nee, wir haben tatsächlich beide dann Vollzeit, also ich habe mit Sicherheit mindestens Vollzeit gemacht und Ran hat eben Vollzeit, aber davon Teilzeit Familienmanagement gemacht.
Okay.
Ja, wir haben uns da komplett drauf fokussiert und das ist auch was ich also ich kann das sehr schlecht irgendwie so auf verschiedenen Flammen irgendwie kochen und alles so ein bisschen machen. Und der Gründung hätte es sicher auch nicht gut getan jetzt, also einfach, ich glaube, das, ne, das gibt's bestimmt viele Menschen, die das irgendwie der andere Erfahrung gemacht haben, aber für mich hätte das nicht gut funktioniert. So, ich muss mich dann irgendwie in irgendwas reinstürzen können und das komplett und voll machen. Es war aber auch total gut, also wir haben diese Zeit total gut genutzt, weil wir in der Zeit dann eben angefangen haben, eine Facebook-Community aufzubauen. Das war total wichtig dann für den Erfolg der Crowdfunding-Kampagne und so. Also da ist schon sehr viel passiert, auch anfangs an, also ich habe jede Chance zum Netzwerken genutzt und also wir waren da schon auch sehr umtriebig dann in der Zeit. Und das hat sich hinterher dann eben darin ausgezahlt, dass wir einfach schneller dann, also sobald der Webshop stand, war der auch gut besucht. So, und das, ne, das ist natürlich dann irgendwie die Vorarbeit, die vorher da reingelaufen ist.
Ja. Jetzt wahrscheinlich auch eine Sache, die viele Hörer und HörerInnen dann auch interessiert. So, wie habt ihr das finanziert? Weil für viele ist letztendlich auch oft so eine Hürde, okay, ich habe meinen Job und den brauche ich auch und ich möchte diese finanzielle Sicherheit nicht aufgeben. Ich habe zwar irgendwie eine Idee, aber ich brauche den Job, also dieses Dilemma, ich brauche den Job, um mein Leben zu finanzieren, weil ich bin jetzt auch noch frisch vom Studium und ich habe jetzt noch nicht irgendwie groß Kapital mir angespart und kann mir das irgendwie leisten, dann mal ein ganzes Jahr einfach sozusagen von meinem Ersparten zu leben und damit sozusagen meine Idee zu finanzieren. Wie war das bei euch? Ihr habt gesagt, ihr Fitnessstudio verkauft, das war jetzt aber auch jetzt nicht das mega große finanzielle Polster sozusagen. Genau. Wie habt ihr euch letztendlich dann über die ersten anderthalb Jahre oder bis zu dem Punkt, wo dann die ersten Schuhe auch letztendlich verkauft werden konnten und dadurch dann Umsatz generiert werden konnte, durchfinanziert sozusagen.
Also wir haben uns tatsächlich, nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, arbeitslos gemeldet mit dieser Gründungsidee. Und das war im Nachhinein, war das goldrichtig. Also eben genau aus dem Grund, ne, dass wir deswegen dann aber auch wirklich ranklotzen konnten. Wir hatten eine sehr, sehr tolle Beraterin, die totales Verständnis hatte, auch so für die Besonderheiten, die dann mit sowas einhergehen und die uns da total unterstützt hat und gesagt hat, okay, ich finde die Idee klasse und ich finde, ich glaube da dran. Also es war eigentlich so eine erste Finanzierung, aber mit allen Freiheiten sozusagen auf unserer Seite war dann halt Bedingung, ne, dass man so eine Gründungsberatung macht und dass man einen Businessplan schreibt und was weiß ich. Aber es war, das ist natürlich auch kein großes finanzielles Polster, was man dann hat, so, aber es war halt genau genug, um zu sagen, wir machen jetzt einfach die Gründung so und kümmern uns darum. Und das waren die ersten, grob 2 Jahre, die wir da diese Unterstützung bekommen hatten, bis wir quasi uns selbst ein Gehalt auszahlen konnten. Also ich glaube halt, das kommt halt auch drauf an, ne? Musst du irgendwie eine Familie finanzieren in der Zeit oder musst du in Anführungsstrichen nur dich selbst irgendwie über Wasser halten? Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich, dann so eine Phase zu überbrücken. Aber ich kriege ja viele Gründungen auch mit oder habe das auch in diesen Netzwerken, ne, häufig gesehen. Also gerade auch so Gründungen dann von Frauen, von Müttern, die oft so halt sehr nebenher laufen müssen zwangsläufig, ne, weil dann, sagen wir, der Partner arbeitet und du hast ein kleines Kind und dann macht man halt irgendwie so 2 Stunden, wenn man es schafft, irgendwie an einem Tag kümmert man sich ein bisschen um die Gründung und das ist total fein, so, es ist halt die Frage, was, ne, was muss dann hinterher auch die, was muss das leisten können, also macht man das so und das erfüllt einen und das ist, ne, hat eine totale Berechtigung, klar, oder will man davon hinterher wirklich leben können und so, dann ist es manchmal, glaube ich, besser zu sagen, okay, dann verkürzt man jetzt die Zeit, aber ne, gibt irgendwie 100-150% irgendwie, steckt man da rein und hat dafür dann hinterher auch, ja, sieht man einfach auch schneller, ob es funktioniert zum Beispiel. Ne, so. Oder man hat schneller eine Situation, was für uns total wichtig war oder was für mich total wichtig war, was uns enorm geholfen hat, war einfach, dass wir relativ schnell Leute anstellen konnten. Also dass man relativ schnell auch Dinge abgeben konnte, wo man wusste, die kann ich nicht ewig machen, ohne mich daran total aufzureiben. So. Und das gibt dann wahnsinnig viel Platz für Energie, einfach immer weiterzumachen. So. Und da habe ich auch Menschen mitbekommen, ne, für die das eben, also die sehr immer in diesem anfänglichen Loop quasi stecken geblieben sind und immer weiter Dinge machen mussten, die sie eigentlich nicht gerne gemacht haben. Und das ist dann schon auch enorm anstrengend. Also ich habe da eine große Hochachtung vor, dass man das dann nur trotzdem eben so schafft. Ja, und ansonsten, also die Gründung haben wir finanziert durch einen Gründungskredit. Also die komplette, also die Produktentwicklung in der ersten Zeit, das war noch von diesem verkauften Fitnessstudio. Also das Geld haben wir dann quasi in diese Gründungsidee gesteckt, in die Produktentwicklung. Und dann kam eben ein Gründungskredit von 150.000 Euro, also so ein Starterkredit. Und danach ein Crowdfunding. So.
Okay, und damit konnte ich dann auch die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anstellen, die dann halt entsprechend wieder Aufgaben abnehmen. Oder war das hauptsächlich erstmal dafür gedacht, die Produktion aufzubauen und überhaupt erstmal Produkte quasi im Lager?
Genau, also das allein die Sohlenformen, ne, die Formen, aus denen hinterher dann die Sohlen gemacht werden, haben schon 70.000 Euro gekostet. So. Also so ein okay. Geld ist schnell weg.
Ja.
und das Crowdfunding hat die erste Produktion finanziert. Das heißt, die ersten Mitarbeitenden mussten und wollten wir auch aus dem Umsatz finanzieren können dann. Also das, ne, einfach damit das Modell funktioniert, muss das ja aus jetzt kontinuierlichen Einnahmen kommen. Und damit, genau, also das war dann aber auch schon soweit. Das war dann ein paar Monate nach Eröffnung des Webshops, haben wir die ersten Leute mit ins Team geholt dann.
Ich hatte jetzt im bisherigen Verlauf des Gesprächs so den Eindruck, dass das alles intuitiv, spontan und so weiter und so fort, die Finanzierung, das klang jetzt auch nicht, dass das irgendwie eine große Hürde war, weil ihr habt da eine ganz gute Lösung gefunden von Anfang an, dass ihr es euch quasi leisten konntet, an der Idee weiter zu basteln und da entsprechend Netzwerke aufzubauen und schon erste Kunden, potenzielle Kunden und Kundinnen in der Community zu finden. Wo gab es für dich oder was waren so Momente, wo du vielleicht auch an die Grenzen deiner Komfortzone gekommen bist, wo du letztendlich dann vielleicht auch Respekt vor hattest, da jetzt eine Entscheidung zu treffen? Gab es solche Momente und wenn ja, kannst du da vielleicht mal einen rauspicken?
Ja, also ich glaube jetzt so ganz grundsätzlich das Gefühl gehabt zu haben, ich kann keine Entscheidung treffen. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann gerade noch keine gute Entscheidung treffen. Also zum Beispiel, ne, wir hatten anfangs schon auch überlegt, irgendwie Investoren mit an Bord zu holen. Also Leute, die uns auch bekannt waren und die wir mochten, mit denen wir uns auch einiges geteilt haben, so an Blick auf die Dinge. Aber das waren dann so Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kann keine klare Entscheidung treffen. Also im Prinzip fehlt das Bauchgefühl. So, ne? Also ich kann es im Kopf irgendwie hin und her und das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, aber es kommt irgendwie kein Ergebnis bei raus. So, mein Körper spuckt jetzt da nicht aus, so, das fühlt sich doch super an, mach das doch mal. Genau. Und das waren dann eher Momente, in denen ich keine Entscheidung getroffen habe und das auch im Nachhinein dann sehr gut war oder wo man auch vielleicht dann doch mal eine Entscheidung getroffen hat, weil es einfach sein musste oder weil man einfach so eben nicht aufs Bauchgefühl gehört hat und die dann im Nachgang vielleicht auch nicht die richtigen Entscheidungen waren. So, also, aber ja, also es gab ansonsten, also aus der Erfahrung auch, ne, so ist, ich glaube, Intuition, das klingt immer so spontan und irgendwie so esoterisch, aber ich glaube, da ist wahnsinnig viel dann an Lebenserfahrung und an vielen kleinen, ne, Informationen irgendwie mit drin, die man so aufsammelt. Und bislang habe ich echt das Gefühl gehabt, man kann sich darauf wahnsinnig gut verlassen. Stimmt meistens.
Ja. Ihr seid dann ja sehr, also ihr hattet eigentlich am Anfang auch natürlich Ziele und so weiter. Und im Businessplan muss man ja auch Ziele sich setzen, das, was man erreichen will, das, was man als realistisch irgendwie dann auch sieht. Und ihr seid dann sehr schnell gewachsen. Was waren eure Ziele jetzt direkt von Anfang an verkauften Schuhen letztendlich sozusagen?
Das Großziel, 200 Paar im Monat zu verkaufen.
Ja.
Weil wir uns damit ausgerechnet hatten, dass wir, wenn wir beide daran arbeiten, also auch keine weiteren Menschen brauchen, die irgendwie damit anpacken, dass wir dann so gerade eben ein sehr bescheidenes Familiengehalt daraus beziehen können.
Also das war das Mindeste sozusagen,
das war,
dass man sagen könnte, das, okay, das können wir jetzt weiterführen.
Ja, und das kommt einem ja schon, also in dem Moment war das für mich astronomisch viel. Also zu denken, 200 Menschen im Monat.
Im Monat. Ein Monat ist ganz schön schnell vorbei.
Unsere Schuhe. Genau, wie soll das funktionieren?
Und wie ist es gelaufen?
Ja, also wir sind gestartet, also wir haben im Crowdfunding schon 1000 Paar verkauft. Also quasi noch ohne, dass die Produkte da waren und hatten noch so eine Art Vorverkauf. Das heißt, es waren schon 1500 Paar, bis wir überhaupt live gegangen sind mit dem Webshop.
Das heißt, es waren die ersten 7 Monate sozusagen.
Ja, genau. Also das war sozusagen so eine Art Vorverkauf, ne? Und dann sind wir live gegangen mit der Website und wir hatten 500 Paar noch über aus dem Crowdfunding und hatten gedacht, okay, das ist jetzt so fürs erste halbe Jahr haben wir einfach genug Schuhe, weil also 200 Paar war ja auch das Ziel, so da kommt man ja nicht sofort hin. Und die waren halt weg nach einem Monat. So, also es war halt einfach und dann kam eher so eine Phase, dass wir immer hinterhergerannt sind und irgendwie, ne, irgendwie Anrufe in Portugal, könnt ihr noch mehr produzieren und könnt ihr uns da irgendwie reinschieben und wir müssen aber und wir brauchen aber und da hängt eine Familie voll ab und ihr müsst so, also mit allem, was man so hat an Überzeugungskünsten, immer wieder versucht, noch ein paar mehr Schuhe zu bekommen, bis sich das so ein bisschen eingespielt hatte. Aber das hat 2,5 Jahre gedauert, bis wir irgendwie nicht mehr hinterhergerannt sind, sondern eher mal so ein bisschen vor den Karren gekommen sind.
Also bis dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt worden, Prozesse aufgesetzt worden sind und entsprechend die Produktion hinterhergekommen ist sozusagen.
Ja, auch einfach unser Verständnis dessen, was wir da tun. Also das war einfach, das kam uns lange vor wie, Also, weißt du, man redet ja auch 1,5 Jahre oder 2 redet man von etwas, was noch gar nicht existiert. So. Und aus diesem Gefühl erstmal rauszukommen, dass man jetzt nicht die ganze Zeit weiter ein Luftschloss zeichnet. Also auch so ein Businessplan, den schreibt man halt so. Und dann steht da irgendwann unten drunter irgendwo, ja, dann wollen wir irgendwie in 5 Jahren 1 Million Umsatz machen. Und man denkt so, also wer glaubt denn den Mist? So, wer nimmt uns denn das ab? So, man muss es aber ja irgendwie machen, weil sonst die Bank ja auch nicht das Geld rausrücken würde. Und ich finde, das ist halt die Ausgangssituation. So, und aus der sich da reinzubewegen und zu sagen, hey, ich glaube, das funktioniert. So. Und vielleicht auch besser, als wir uns das vorgestellt haben. Und vielleicht kann man so mal langsam, ne, sich auch darauf verlassen, dass das scheinbar funktioniert. So, also das ist einfach, das hat ewig gedauert. Also das ist jetzt noch manchmal so, dass ich immer denke, so ja, wer weiß, also was dann irgendwie nächstes Jahr sein wird. Aber im Anfang, also die ersten 2 Jahre, war das definitiv die ganze Zeit auch dieses, also wir hatten dann, ne, auch sehr schnell einen Freund und Berater sozusagen mit an Bord, der immer gesagt hat, ihr müsst mehr bestellen. So, schau dir doch mal die Entwicklung an. So, ihr könnt nicht, wer weiß und keine Ahnung. Ja, also das ist auch, glaube ich, einfach ein mentaler Switch, den man dann irgendwann machen muss.
Also so ein bisschen diese Vorsicht noch gehabt, okay, das ist jetzt anfangs Honeymoon-Phase, das ist ein neues Produkt, die Leute fahren da jetzt vielleicht auch erstmal drauf ab, aber wer weiß, ob das wirklich so langfristig dann ja wirklich der Bedarf oder auch die Nachfrage sich so entwickeln wird. Immer noch so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit hat da gewesen, die aber ja jetzt ja nicht sich bestätigt hat letztendlich, weil ihr seid ja enorm gewachsen. Das gerade gesagt, 260 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mittlerweile. Und genau, habt verkauft wahrscheinlich mehr als 200 Schuhe im Monat und habt das Ziel aus dem Businessplan wahrscheinlich auch erreicht, dann die 5 Jahre später. Inwiefern, also ich frage mich gerade bei dir, weil das ist ja dann doch schon eine sehr steile Reise auch dann, ne? Wenn dann sich dann doch herausstellt, okay, ihr habt ja eigentlich was geplant gehabt, vielleicht irgendwie ein paar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ne, ein paar hundert Schuhe immer im Monat verkaufen, sodass das, ne, ein schönes kleines Familienunternehmen ist, aber nicht so ein Familienunternehmen in so einer Größe mit hunderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Inwiefern konntest du die Reise sozusagen auch noch dann genießen? Weil, ne, du hast ja auch gesagt, man ist am Anfang nur hinterhergerannt und ne, dadurch, dass man immer mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja auch einführt und so weiter und so fort, kann ich mir vorstellen, dass man oft natürlich dann, und dann gibt es auch noch die Familie auf der anderen Seite, für die man ja auch noch genug Zeit einräumen will. Wann gab es so Momente für dich, wo du dann auch wirklich dann für dich so realisieren konntest, was ihr da gerade aufbaut oder aufgebaut habt? Und sozusagen stolz drauf sein könnt. Ist das dann immer im Urlaub gewesen, wo man mal ein bisschen
Es
runterfahren konnte und dann gemerkt
gab
hat, boah,
keinen Urlaub
krass.
in den ersten Jahren. Das
Okay.
ja, also ich fand es unglaublich spannend. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es macht mir auch bis heute noch wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, es ist gerade eben das, dass man nicht weiß, was jetzt sein wird. Also wenn ich jetzt genau wüsste, was ich in 2 Jahren irgendwie montags um 15 Uhr mache, dann wäre ich, glaube ich, weg. So, also ich glaube, das kann ich einfach. Also ich merke schon, wenn ich irgendwie ein bisschen Routine in meiner Woche habe, dass ich anfange, mich dagegen zu sträuben. So. Und das ist ja auch einfach wahnsinnig abwechslungsreich. Also man hat die kreative Arbeit irgendwie am Produkt mit Farben und Materialien und ne, Design und Weiterentwicklung und Texten, Kommunikation, Fotos, sich zu überlegen, okay, was, wie machen wir denn jetzt so ein Fotoshooting und so und dann ne, irgendwie, also auf so vielen Ebenen gefordert zu sein und dann auch zu merken, auch eine. Also diese Arbeit mit Menschen, das war eigentlich das, was mich am meisten, wovor ich am meisten Respekt hatte. Und ich habe auch irgendwann mal gesagt, so ja, mehr als 10 Leute auf gar keinen Fall, weil das traue ich mir nicht zu. Wo man dann auch merkt, so dass das ist eine ganz eigene Herausforderung in sich, so ein ganz eigener Sinn auch damit drin, das irgendwie gut zu machen und auch jetzt nicht natürlich nicht alleine gut zu machen. Und ich glaube, das ist halt auch das, was so wahnsinnig viel Spaß macht, ne? Dass man in einem Team arbeitet. So, dass man eben nicht alles auf den eigenen Schultern hat. Und das war natürlich die ersten 1,5, 2 Jahre war das krass intensiv. Also das eben jetzt mit dem, da war kein Urlaub, das, also da war auch jahrelang keinen Urlaub so. Und ich habe es aber auch nicht gebraucht. Also ich habe es nicht in dem Sinne irgendwie vermisst oder so. Aber es wäre auch nicht möglich gewesen am Anfang. Und dann aber in eine Phase zu kommen, wo man merkt, wenn ich jetzt ausfalle, mal für 3 Wochen, dann ist das kein Weltuntergang. So, das ist in Ordnung, es funktioniert. Das liegt jetzt eben auch auf anderen Schultern verteilt und wir sind da mittlerweile irgendwie, halten wir alle so ein bisschen einen Teil irgendwie hoch. Und wenn mal einer ausfällt, dann ist das okay. Aber es war schon irgendwie in den ersten 1,5 Jahren so, dass uns das einfach auch total überrannt hat und dass man irgendwie das Gefühl hat, so, okay, es passiert irgendwie was und wir jonglieren hier die ganze Zeit und gucken nur, dass uns irgendwie nichts runterfällt. Aber wo fahren wir denn eigentlich hin gerade oder was soll das so? Was ist denn überhaupt das Ziel? Und da gab es dann wirklich mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, also auch gerade so um diese Zeit mit den Investorengesprächen und so, wo man dann merkt, man rutscht irgendwie, also diese Startup-Szene ist ja auch sehr speziell. Und die Ziele, die in der Startup-Szene halt irgendwie auch ganz hoch hängen, ne? Also jetzt krass, Power rein, machen Exit, bist du reich, so Jackpot. Wo man natürlich auf einmal denkt, naja, also klar, theoretisch könnten wir das Ding verkaufen. Und dann denkst du dir irgendwie, aber warum? Also, und dann, also es macht doch, also das, was wir hier machen, macht doch so wahnsinnig viel Spaß. So, ich will gar nicht irgendwie jetzt Geld verwalten müssen oder irgendwas. Aber da war halt mal so ein Moment, die Frage, warum machen wir das dann so? Weil, also dass das mir jetzt gerade Spaß macht, ist ja auch toll. Und ja, wir stehen ja dem Produkt. Also wir glauben wirklich dran, dass das was Gutes macht. Und allein dafür lohnt es sich natürlich. Aber können wir noch mehr machen? Also kann das Unternehmen selbst noch einen anderen Sinn bekommen? Können wir als Team uns noch andere Ziele setzen? Und das war dann, also das war eine ganz wichtige Phase. Die war auch schon relativ früh, irgendwie so 2017. Und daraus ist immer mehr entstanden. Und ich glaube, das trägt auch wirklich ganz viele im Team.
Mhm. Was ist das Warum, was ihr gefunden habt für euch?
Also für uns ist das Warum tatsächlich andere Wege zu finden, zu wirtschaften. Also das mit und an Wildling auszuprobieren, wie es auch anders laufen kann. Wie können wir regenerativ wirtschaften? Also es nicht nur nachhaltig sein in dem Sinne, sondern wirklich auch etwas zurückgeben und besser machen, dadurch, dass wir wirtschaftlich aktiv sind. Und das betrifft natürlich alle Menschen und die Umwelt, also alle, die wir damit berühren im Prinzip. Also wie können wir entlang unserer Wertschöpfungskette einen positiven Impact schaffen? Also jetzt zum Beispiel in Anbauprojekten oder in Projekten, wo man überlegt, wie kann denn Fabrikarbeit anders aussehen? Oder eben in der Zusammenarbeit jetzt bei uns oder im Zusammenstellen neuer Lieferketten, zum Beispiel, die jetzt rein in Europa und auf möglichst kurzem Weg funktionieren. Also solche Sachen sind dann einfach, also das ist ein sehr, sehr komplexes Feld. Und ich glaube, das hat es uns lange so schwer gefallen zu sagen, wenn wir über regeneratives Wirtschaften nachdenken, dann müssen wir alles meinen. So, dann ist das eben nicht, es geht nicht um CO2 nur. So, da geht es natürlich auch drum, aber eben nicht nur. Und es geht nicht nur um New Work oder so, sondern es geht wirklich um alles. Und ja, einfach da zu sagen, okay, dann probieren wir mal was aus und das, was gut funktioniert, das kann man ja vielleicht hinterher auch teilen und das Wissen teilen und vielleicht haben ja andere Bock, das auch zu machen und dann ist es, ne, dann ist es noch mal ein Stück besser. Das treibt uns total an und da entstehen ganz tolle Kontakte und ganz tolle Netzwerke und ganz tolle Kooperationen und es geht wirklich viel um Zusammenarbeit, jetzt unternehmensintern, aber auch extern.
Ja. Also einfach auch dazu beizutragen, dass sich was verändert. Dadurch, dass man selber, wie ihr es früher auch gemacht habt, mit der Schuhsohle zum Beispiel einfach zu sagen, nee, das muss aber irgendwie anders gehen. Und so lange da dran zu bleiben, bis man dann irgendwie was gefunden hat, was dann funktioniert. Und dann auch gleichzeitig, wenn man was gefunden hat, so ein bisschen Vorbildcharakter zu sein und dadurch dann noch viel mehr dafür zu sorgen, dass sich was verändert.
Ja, das hast du sehr cool. Schön zusammengefasst. Danke dir.
Dann zu guter Letzt noch eine Frage. Wir sind ja jetzt ein bisschen in die Reise von Wildling zurückgereist. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen würden an den Punkt, wo ihr gerade nach Deutschland gekommen seid. Ihr habt gerade so ein bisschen mal überlegt, okay, wie machen wir es? Will ein bisschen mehr Zeit auch wieder für die Familie haben. Ihr habt ein bisschen mal geguckt, jobtechnisch, ob da was in Frage kommt. Und ihr habt euch dann entschieden, okay, lass das mal mit dem Schuh probieren und gucken, was daraus wird. Und du hast jetzt quasi die Möglichkeit, dir deinem damaligen Ich nochmal so einen Tipp zu geben. also neben dem Tipp, folge deinem Bauchgefühl immer, was wäre noch so ein zweiter Tipp, den du dir auf den Weg mitgeben würdest?
Tu, was dir Spaß macht. Also es klingt so sehr egozentrisch oder hedonistisch, aber ich glaube, das ist es tatsächlich nicht. Also es geht, wenn man etwas mit Spaß tut, macht man es erstens ganz gut und man kann auch lange durchhalten, weil es einem natürlich Energie zurückgibt. Und das ist so ein bisschen auch das geworden, was wir versuchen, im Team umzusetzen. Also ne, Menschen nach ihren Stärken arbeiten zu lassen, bedeutet eben in erster Linie das zu tun, was man richtig gerne macht. Und ja, ich glaube, da ist dann schon auch der Wille oder der Spaß ein guter Ratgeber.
Cool, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir über die Reise von Witting zu sprechen. Vielen Dank dafür. Wenn man jetzt gesagt hat, wenn es jetzt den einen Hörer oder die eine Hörerin gibt, die sagt, Wittlingsschuhe, habe ich noch gar nichts von gehört, Barfußlaufen, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, was das eigentlich alles so für Vorteile hat. Da gibt es aber andere Podcasts, da habt ihr auch schon darüber gesprochen, oder man kann mal auf eure Webseite gucken. Da stehen auch noch ein paar Argumente für ja Schuhe, die jetzt nicht solche dicken Sohlen haben und einen sozusagen irgendwie so ein bisschen ja einschränken in seiner Bewegung und der Verbundenheit zum Boden und so weiter und so fort. Dann einmal auf die Webseite gucken, ist verlinkt in den Shownotes. Du darfst dir aber gerne auch nochmal sagen, für diejenigen, die sich was gut merken können. Und sonst seid ihr auch auf Instagram, glaube ich, gut unterwegs. Würde ich auch nochmal verlinken, dann für diejenigen, die es jetzt nochmal interessiert, nochmal ein bisschen mehr über Wittling rauszufinden.
Ja, super. Ne, ich bin ganz furchtbar schlecht in Werbung, deswegen, selbst wenn ich dafür immer Ärger bekomme hinterher. Ich kann überhaupt nicht verkaufen, deswegen ist es super, dass wir einen Online-Shop haben. Das hätten wir nicht geschafft.
Sehr gut. Ja, ich habe jetzt, ich habe ja die Schuhe, ich habe auch ganz normale Schuhe und ich habe jetzt ja auch nicht die Wildling-Schuhe vorher irgendwie getestet und kann da jetzt auch noch irgendwie einen ehrlichen Vergleich sozusagen hier mit einbringen. Weiß aber auch, dass es, also ich habe früher auch mal Schwierigkeiten gehabt, einfach Schuhe zu finden. Das war in der Pubertätszeit, lag das dann natürlich dann, da ging es viel auch um den Look, weil da wollte man natürlich auch coole Schuhe haben. Mhm. Und mittlerweile ist natürlich aber auch eher so, dass man guckt, welche sind denn eigentlich funktional und gut für mich. Und ich hatte einen ehemaligen Schulfreund aus der Grundschule noch, der auch Fußorthopädie dann letztendlich gemacht hat und der letztendlich Schuhe individuell für den jeweiligen Fuß dann anfertigt. Und der auch schon damals gesagt hat, ja, das ist also die Schuhe, die du so von der Stange kaufen kannst, das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Und ich glaube, in die Richtung wollt ihr auch eine Bewegung sein, dass es einfach auch den Füßen auf dieser Welt auch wieder ein Stückchen besser geht.
Ja, es ist einfach, ne, also wirklich den Fuß so wenig wie möglich einzuschränken. Also du brauchst einen Schuh, der sich deinem Fuß anpasst, nicht umgekehrt. Aber es geht tatsächlich eher um das Gefühl, also um dieses Gefühl der Freiheit und der Flexibilität und des Kontakts irgendwie mit der Umgebung. So, das ist ein neues Lebensgefühl im Prinzip. Mhm. Genau. Aber das muss man einfach ausprobieren tatsächlich.
Da kann man
nicht so viel drüber reden, was man erlebt hat.
Ja. Nee, ich bin auch ein bisschen, als ich in Amerika mal war für ein freiwilliges soziales Jahr, auf dem Bauernhof gearbeitet und da sind wir viel auf dem Gelände rumgelaufen und da war halt auch viel Wiese und so weiter und so fort. Und da sind wir halt im Sommer auch einfach viel barfuß rumgelaufen, weil es einfach.
Danach kann man Schuhe eigentlich kaum noch anziehen, oder? Ich finde, das ist immer so, wenn man so einen Barfuß-Sommer hatte und dann, also ich finde, da ist ja schon eine Socke irgendwie, dass man denkt, um Gottes Willen.
Mhm. Ja, ich meine, das Erste, was man ja macht, wenn man an den Strand kommt, ist ja die Schuhe ausziehen und einfach, das ist ein schönes Gefühl, dann einfach die Füße in den Sand zu stecken. Ja, liebe Anna, vielen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, vielen alles Dank verlinkt dir. In den Shownotes und ich bin gespannt, wo ihr in den nächsten 5 Jahren euch noch hinentwickelt und für wen ihr alles Vorbilder sein könnt.
Manchmal ist es ja gut, dass man nicht weiß, wo die Reise hingeht.
Stimmt.
Vielen lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war's mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, du konntest ein bisschen Inspiration rausziehen und es war ein Gespräch mit Mehrwert auch für dich. Ich freue mich immer über Feedback. Das kannst du über Speakpipe machen. Das ist verlinkt in den Shownotes oder einfach über LinkedIn oder Instagram mich einfach anschreiben und neuerdings auch bei TikTok. Also schau da auch gerne mal vorbei. und folgt dem Podcast, wenn du es nicht schon machst, jetzt direkt hier in der Spotify-App oder wo auch du gerade Podcast hörst. Denn nächste Woche geht es auch in zwei Wochen. Nicht nächste Woche, geht es wieder weiter mit Christoph Schmitz von Acker, auch einem coolen Konzept, wie ja, wir die Wertschätzung für Lebensmittel wieder steigern können und das vor allem bei den Kleinsten angefangen. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.